Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. An meiner Seite heute aus der Sportredaktion, zurück aus Sizilien. Alle Geschäfte sind erledigt. Moin, Lars Möller.
Moin, Christian.
Ich möchte zunächst noch einmal auf die Sonderausgabe von Deichkicker hinweisen. Die ist am vergangenen Samstag rausgekommen in einer Kooperation mit dem Lokalsport-Podcast Toddy und Chris. Wer es nicht mitbekommen hat, in der Folge widmen wir uns einem ganz besonderen Spiel in der Historie von Kickers Emden. Am 4.10.2001 stand beim Oberliga-Heimspiel gegen den BV Kloppenburg nämlich kein geringerer als Uli Stein, der frühere Weltklasse-Torhüter und Europapokal der Landesmeistergewinner mit dem HSV im Tor von Kickers Emden. Und wie es den Emder Verantwortlichen gelungen ist, Stein zu verpflichten, welche Leistung dieser an jedem Sonntagabend ablieferte und wie das Spiel bei seinen Mit- und Gegenspielern in Erinnerung geblieben ist, das könnt ihr dann in dieser Sonderfolge hören. Zu Wort kommen unter anderem Waldas Iwanauskas, Marc Fascher und Stefan Emmerling. Und natürlich hat sich auch Uli Stein sich nicht nehmen lassen, uns seine Erinnerungen zu schildern. Also hört gerne mal rein. Und dann wollen wir natürlich direkt auf das Spitzenspiel vom vergangenen Samstag schauen. Kickers verlor zu Hause gegen Havese mit 1:2. Unser Gast stand natürlich als Rechtsverteidiger wieder auf dem Platz und ist trotzdem ganz guter Laune, auch wenn er sich, glaube ich, immer noch über die Niederlage ärgert. Moin, Dennis Engel.
Moin Christian, moin Lars.
Schön, dass du da bist. Glückwunsch erstmal nachträglich zum Geburtstag.
Vielen Dank.
Gestern 29 Jahre geworden. Habt ihr trotz des Havese-Spiels so ein bisschen reingefeiert? Oder du sagtest eben in dem Vorab-Video, du bist trotzdem noch recht früh ins Bett gegangen.
Ja, genau. Also meine Frau war im Spiel, dann sind wir zu zweit nach Hause gefahren. Mein Sohn Jules, der war bei meinen Schwiegereltern. Dementsprechend hatten wir eine ruhige Nacht. Ja, aber wir waren auch früh schlafen eigentlich, oder ich habe mich früh ins Bett gelegt, haben da nicht viel geplant gehabt für meinen Geburtstag. Bin trotzdem spät eingeschlafen aufgrund des Spiels, aber ja, gestern haben wir noch ein bisschen gefeiert mit meinen Schwiegereltern und hatten noch einen schönen Tag.
Wie sehr ärgert dich die Niederlage heute noch?
Ich habe die jetzt ehrlich gesagt auch teilweise abgehakt, jetzt geht's wieder nach vorne. Wie gesagt, nach dem Spiel war es wirklich schwer, da war ich sehr enttäuscht. Und jetzt geht der Blick schon wieder nach vorne, ne?
Ist man immer, ne? Manchmal kann man besser mal 4-0 auf den Sack kriegen, als dass man so ein Spiel so verliert und nah dran ist, ne?
Ja gut, ich verliere nie gerne. Ich glaube, so ein bisschen kennst du mich ja auch schon,
ja,
ne?
Haben wir schon gehört auch, ja.
Aber ja, das gehört dazu, auch wenn es weh tut. Ich glaube, wir haben gegen Havel sehr, sehr gut mitgehalten. Es war ein offenes Spiel. Beide Mannschaften können so ein Spiel gewinnen und am Ende haben ja zwei Traumtore das Spiel entschieden. Ist sehr bitter gelaufen und muss man abhaken.
Ihr wart ja eigentlich auch lange, wenn wir mal aufs Spiel ein bisschen zurückblicken, ganz gut im Spiel. Defensiv seid ihr manchmal in so eine Fünferkette hinten gegangen, ne? Du bist ein bisschen reingerückt, Steinwender damit zurück. Wolltet ihr den Gegner damit spiegeln oder was war so generell die Taktik?
Genau, wir haben jetzt gegen Ball ein bisschen was umgestellt mit der Dreier- bzw. Fünferkette, dass ich dann defensiv auch noch ein bisschen reinrücke. Lag natürlich daran, dass die Offensive von Havelse sehr, sehr gut ist mit Ilic, Paldino und Düker. Wollten wir ja ein bisschen besser in den Griff bekommen. Das haben wir, glaube ich, auch größtenteils geschafft. Und mit dem Ball, wie man sehen konnte, bin ich dann wieder rechts raus, haben im Viererverbund aufgebaut. Und ja, so war der Matchplan.
Ist ganz gut. Ja, am Anfang gab es ein bisschen, gab so ein, zwei Lücken. Da hat man gesehen, dass das für euch ein bisschen neu ist, so in dieser Formation zu spielen. Da kommt man aber auch die spielerische Qualität von Havese sehen. Ihr seid aber selber ja auch offensiv ganz gut durchgekommen, vor allem über die rechte Seite, Steinwände. Ja. Also. Und dann habe ich so das Gefühl, das plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Ihr habt euch so neutralisiert, ne? Oder wie hast du das?
Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, es war ein offenes Spiel. Beide hatten ihre guten Phasen im Spiel. Ich denke, wir auch, gerade in der zweiten Hälfte mit dem 1-1. Und da waren wir schon am Drücker auch zum 2-1. Leider konnten wir es nicht in Tore ummünzen. Und dann kam der Nackenschlag mit dem 2-1 und das tat dann schon weh, ne, auf dem Platz.
Ja, aber da sieht man dann, dass echt viel passen muss, um so eine Mannschaft wie Havese zu schlagen.
Ja, und vor allem, tut mir leid. Auf jeden Fall muss man dann natürlich auch effizient bleiben und vorne natürlich auch mal vielleicht das zweite Tor nachlegen, um so ein Spiel zu gewinnen. Das haben wir leider nicht geschafft.
Und schießt ja auch nicht jede Mannschaft hier so das Tor des Jahres. Wie das 1-0 las, du standst ja da auf der Seite an der Tribüne, wie hast du das so wahrgenommen?
Genau auf der Ecke. Ich hatte gerade noch zu meinem Kumpel rüber geguckt und dann sah ich, da passiert was so aus dem Augenwinkel, sehe den Ball fliegen und denke noch, hoffentlich geht der drüber, aber nee, er senkte sich ab und ja, passte genau rein, war ein wunderschöner Schuss, wunderschönes Tor. Da gibt's nichts zu halten, ne?
Nee, zu halten sowieso nicht, aber es ich hatte erst gedacht, so warum rückt da keiner raus? Aber es gibt ja auch so Schüsse, die muss man einfach auch mal nur anerkennen, dass das einfach riesen. Wer schießt aus der Entfernung so einen Winkel, oder?
Ja, ich meine, wir haben, glaube ich, in der Box sehr, sehr gut verteidigt. Ich glaube, in der Box hatten die wenige Chancen. Mhm. Aber klar muss man auch auf zweite Bälle wach sein. Ne? Ich meine, Havese spielt auch recht einfach Fußball, auch mit vielen langen Bällen. Und das wussten wir natürlich auch, dass Düker auf die zweiten Bälle wartet. Ja, und dann waren wir auf dem zweiten Ball zweimal nicht wach. Ne? Zweimal konnte er frei schießen. Mhm. Ja, im Normalfall geht so ein Ball halt nicht rein, aber an dem Tag lief es halt gegen uns.
Was ist, frage ich dich lieber, Lars, das zweite Tor? Gab Stimmen auf der Tribüne, dass der nicht unhaltbar war? Ich meine, Rieselmann hat das noch so ein bisschen befeuert danach im Interview, dass er gesagt hat, so, dass der haltbar aussah. Mhm. Wie hast du das aus deiner Sicht?
Oh, war ganz weit weg. Ich stand ja auf der anderen Seite, wie gesagt. Aber ich würde dem Torwart da, also Marcel, keinen Vorwurf machen, ehrlich gesagt. Und wenn du es machst, dann muss man ja auch gleich die Hintermannschaft anklagen, weil der Spieler schießen konnte. Das, ja, da würde ich jetzt keinen rausnehmen. Das ist einfach auch die Qualität von Havelse dann und Düker speziell, die Dinger reinzumachen. Ne?
War gut gesetzt, der kam mies vor ihm auf, ne?
Ja, genau, die Aufsetzer waren heftig, ne? Wenn der aufgesetzt hat, hast du gesehen, der hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen, der Ball dann auf dem nassen Platz.
Ist das eigentlich so, nach dem 1-2 waren noch 20 Minuten zu spielen, es gab jetzt aber keine, so wie man möchte das ja mal gerne als Heimfan, dass jetzt so eine Druckphase kommt, wo wirklich alles, so das ist natürlich dann einmal schwer, wenn du gegen so eine Qualität spielst wie Havelse, und dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch schwierig im Kopf, wenn du fast jedes Spiel immer einen Rückstand hinterherlaufen musst, dann musst du ja unwahrscheinlich viel investieren. Merkst du das manchmal jetzt schon so gegen Ende, dass da irgendwie was fehlt oder so ein bisschen?
Ja, gut, das ist natürlich auch irgendwann anstrengend, wenn man immer zurückliegt. Deswegen müssen wir daran auf jeden Fall arbeiten, diese Leichtigkeit reinzubekommen, auch mal Spiele zu ziehen, auch mal nur mit ein, zwei Chancen in Führung zu gehen und nicht immer ständig drei, vier Chancen brauchen für ein Tor. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten und ja, klar, der Kopf ist ganz wichtig. Und dann liegt man halt wieder zurück und muss wieder anlaufen. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Ja, aber daran müssen wir arbeiten, diese Leichtigkeit reinzubekommen und ja, auch diese Ruhe zu bewahren nach Rückstand.
War Havelse, die sind jetzt schon Herbstmeister. War das der stärkste Gegner bisher?
Boah, das kann man ganz, ganz schwer beantworten in dieser Liga. Wie gesagt, man hat die Ergebnisse jetzt auch wieder gesehen mit Drochtersten, die verloren haben. Phoenix hat wieder verloren. Also die Liga ist brutal ausgeglichen. Die Mannschaften unten haben jetzt gewonnen gehabt. Von dem her ist wirklich jedes Spiel fast gleich schwer, muss man echt sagen. Also Havelse war jetzt auch nicht viel, viel schwerer zu bespielen als andere Mannschaften. Aber was man dann schon merkt, bei denen läuft es halt ganz gut. Die sind da eiskalt vorm Tor. Und deswegen stehen sie auch da vorne. Ne?
Ja, die haben auch so eine Abgezocktheit in ihrem Spiel, ne? Wie die da mit Vorsprung umgehen, so lassen den Ball da mal ein bisschen laufen, gehen so Richtung Außenlinie. Also diese kleinen Sachen, um auch Zeit zu gewinnen, fand ich bei denen schon auffällig, dass sie sehr abgezockt.
Ja, das waren die auf jeden Fall, sehr, sehr erfahrene Truppe. Auch gerade nach Führung spielen die das gut runter, muss man sagen. Gewinnen da auch viel Zeit durch die Wechsel, die da entstehen oder wenn der Ball beim Aus ist. Das machen die schon gut, aber ja, gut, andersrum würden wir es wahrscheinlich nicht anders machen. Deswegen muss man das respektieren, ja.
Ganz unten in der Tabelle bleibt weiterhin ja VfB Oldenburg, zu denen du ja auch eine besondere Verbindung hast. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Du hast eben, wir haben so ein Vorab-Video gemacht, wer das nicht mitbekommen hat der schönste Sieg der Saison gegen Oldenburg. Beide. Was war so besonders an dem Spiel? Pokalspiel war auch schon speziell, ne?
Ja, Pokalspiel war speziell, aber auch generell einfach ja, nach Hause zu kommen, sage ich mal. Ich habe da sehr lange gespielt in Oldenburg und hatte eine sehr gute Zeit dort. Dementsprechend war das für mich einfach besonders, im Marschweg zu spielen und natürlich mit dem Pokalspiel, wie der Spielverlauf auch war, war das schon ja ganz, ganz besonderes Spiel, was ich so noch nie erlebt habe. Mit Elferschießen und alles, was dazugehört, mit roten Karten, glaube ich auch, mit Kai, glaube ich. War das im Pokalspiel?
Nee, ja, ne? Das war Stöhr im Pokalspiel.
Nee, er hat doch gejubelt einmal und hat dann noch die rote Karte
dafür
bekommen. Ja.
Ach, ja, ich war Stöhr auf dem Platz.
Die gelbe Karte und Stöhr auf dem Platz, richtig, so war das.
Ja, Kai ist ein bisschen laut gejubelt.
Es war einfach ein geiles Spiel, muss man sagen, für die Fans. Deswegen, super Erlebnis.
Die kommen ja auch noch hierher bald. Rückrunde geht schon los. Ihr müsst auch noch nach Meppen. Das sind schon tolle Spiele, die noch kommen. Wenn du mal, wenn wir mal die Liga beobachten, sind Meppen und Oldenburg die Mannschaften, die bisher am wenigsten aus ihrem Potenzial rausgeholt haben. Natürlich in anderen Regionen, aber Meppen hatte ich zum Beispiel vor der Saison relativ weit oben erwartet oder definitiv weiter als jetzt. Und Oldenburg, gut, das war keine Aufstiegsmannschaft für mich, aber auch jetzt nicht da, wo sie jetzt stehen. Ne? Kann man das so sagen?
Ja gut, Meppen hat, glaube ich, auch eine relativ junge Mannschaft. Von daher muss man da immer vorsichtig sein. Aber man sieht ja zu Hause die Heimstärke, da gewinnen die schon ihre Spiele sehr, sehr deutlich. Auswärts, ich weiß nicht, woran es liegt, gewinnen sie die Spiele meistens nicht. Und in Oldenburg tun sich auch einfach schwer, Spiele zu gewinnen. Liegt aber auch daran, dass die Gegner alle sehr, sehr gut sind. Mhm. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Haben auch viele Verletzte. Oldenburg,
das kommt auch noch dazu.
So einer Saison ist das auch bitter.
Genau.
Trainerwechsel ist auch immer schwierig. Aber werden die in der Liga bleiben?
Da gehe ich mal von aus, ja.
Genau, besondere Verbindung zu Oldenburg. Du bist aufgewachsen, bist Oldenburger. Richtig, bis zu U17 bei VfL gespielt noch und dann 2012 zum VfB Oldenburg.
Nicht ganz richtig.
Nee?
Nicht ganz.
Hatte ich irgendwo rausgeschrieben. Nee, korrigier mich bitte.
Ja, nee, also ich habe meine Karriere angefangen bei VfL Warnburg in der Jugend. In Warnburg wohne ich auch heute noch. Mhm. Bin dann ab der U11 nach Bremen gewechselt, zu Werder Bremen. Hab da 4 Jahre verbracht. Bin zu U15 dann zum VfB gewechselt. Und dann war ich ein Jahr in der U17 bei VfL, bin dort in die Bundesliga aufgestiegen, in der B-Jugend. Und ab der U19 war ich wieder beim VfB.
Mal guck, das stand alles bei Transfermarkt nicht, glaube ich.
Kann sein.
Wie war das denn in so jungen Jahren dann zu Werder Bremen zu kommen? Die haben dich mal beobachtet beim Spiel und dann angesprochen über die Eltern oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, ich war damals in der Kreisauswahl Oldenburg-Land und da haben wir ein Turnier gehabt. Und ja, dann wurde ich halt angesprochen von Werder Bremen. War damals natürlich ein Traum. Ich wusste gar nicht, dass es solche Jugendmannschaften gibt bei Werder Bremen damals. Hm. Dementsprechend war das echt schön und ja, dann bin ich dahin gewechselt.
Und so eine Akademie oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also Jugendleistungszentrum haben wir ja. Und dann habe ich da 4 Jahre verbracht, von der U11 bis zur U14. Und dann wurde aussortiert, ich war zu klein und dann ging der Schritt nach Oldenburg. Mhm.
Welche Position hast du damals gespielt?
Ich war damals immer Zehner und Sechser, also damals sogar noch mehr Zehner.
Ah, okay.
Genau.
Das erklärt so ein bisschen, dass du auch ja ein gutes Offensivspiel hast für einen Rechtsverteidiger, gut flanken kannst und so, ne? Kommt das aus der damaligen Zeit noch?
Ah, nee, das kam dann irgendwann später, als ich dann Rechtsabwehrspieler wurde, habe ich mich mehr auf Flanken und Vorlagen konzentriert. Mhm. Damals ging es viel um Spaß und als Zehner muss man natürlich vernünftige Pässe in die Spitze spielen und ja.
Gab es so Vorbilder für dich? Spieler, bei denen du dir dann was abgeschaut hast?
Ja, zu meiner Zeit, als ich in Bremen war, war Diego ganz, ganz groß geschrieben in Bremen. Oh ja. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch, Diego.
Diego Ribas da Cunha.
Genau, das war mein Idol. Da habe ich dann immer vorm Training Autogramme geholt. War schon eine schöne Zeit. Ja.
Ist auch dein Lieblingsverein Werder Bremen, oder?
Immer noch ein bisschen. Früher habe ich es ein bisschen mehr verfolgt, jetzt auch noch, aber nicht mehr so wie früher. Mhm.
Man sagt ja über dich, und das sieht man ja auch, dass du immer dass du ein sehr ehrgeiziger Typ bist, sehr, sehr verbissen willst. War das immer schon so? Wolltest du immer gewinnen? Kommt das so aus der Kindheit raus und ist immer so geblieben?
Das kommt aus der Kindheit. Damals war es auch schon so, dass ich immer gewinnen wollte. Wenn es dann nicht so lief, habe ich oft geweint oder war verärgert als Kind schon. Deswegen, aber ja, genau. So bin ich halt.
Ja, ist ja auch gut. Ich habe letztens nur gedacht, so wenn man so in Lübeck dann 3-1 verliert, kommt dann die Rückfahrt dann noch viel länger vor als ohnehin schon? Oder hilft dir das dann ganz gut, so da schon ein bisschen zu verarbeiten? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Ja, was dann hilft, sind dann die Gespräche mit den Jungs oder ja, wenn man mal Jungs aufbauen muss, wenn Fehler auf dem Platz passieren, wie beim Lübeck-Spiel, dann kann man die Jungs da aufbauen. Deswegen, aber natürlich ist eine Fahrt schöner, wenn man gewinnt, ist logisch.
Mhm. Es wurde ja schon mal erzählt, dass Emmerling in der Halbzeit eigentlich immer ruhig ist und sachlich und euch mit ins Boot nimmt. Ist das dann ein Spiel, ist das immer so? Ist Emmerling immer gleich?
Ja, immer gleich nicht. Er gibt schon den Ton vor, das ist klar. Ne? Er sagt schon, was wir machen sollen. Aber holt uns auch mit ins Boot und fragt uns, wie wir was sehen, was wir ändern würden auf dem Platz. Deswegen fragt er uns auch schon nach und das weiß ich auch sehr zu schätzen, wie er mit uns arbeitet. Und das macht uns auch so ein bisschen als Team aus, mit dem Trainerteam, wie wir da zusammen arbeiten. Das ist auf jeden Fall, wie ich finde, sehr, sehr produktiv.
Mhm. Jetzt hoffe ich wieder, dass Transfermarkt das jetzt richtig drin hatte. 2016 bist du gewechselt zu Sportfreunde Lotte in die dritte Liga. Ihr habt unter anderem damals, glaube ich, das Viertelfinale DFB-Pokal erreicht. So viel Einsätze und Minuten hattest du damals aber, glaube ich, nicht, wenn es da so steht. Der Sprung ist extrem in die dritte Liga, oder?
Ja, der Sprung ist erstmal extrem gewesen, ne? Weil auf jeden Fall von Oldenburg bin ich damals, im ersten Herrenjahr wurde ich zum Stammspieler und bin dann im Folgejahr nach Lotte gewechselt in die dritte Liga. Der Sprung war, wie gesagt, groß. Man muss aber auch sagen, dazu gehören auch andere Geschichten dazu, neben dem Platz, wie ein Transfer stattfindet. Der ist damals nicht ganz optimal gelaufen von der Kommunikation her mit dem Trainerteam. Dementsprechend hatte ich eine schwere Startzeit dort, aber ich kam irgendwann super zurecht, habe mich auch super wohl gefühlt, auch mit dem Trainerteam, mit Ismail Atalan, der auch später in Bochum war, habe ich auch heute noch ein Verhältnis zu ihm und konnte da wirklich auch vieles lernen von den Spielern, vom Trainerteam. War schon auf jeden Fall eine lehrreiche und gute Zeit.
Dann zu Jeddelo. Und jetzt kommen wir weiter. Sommer 2018 wechselt zu Rödinghausen, Regionalliga West. Die sind natürlich in dem Jahr, glaube ich, bekannt geworden durch das Pokalspiel gegen Bayern München.
Genau.
War eine große Sache. Aber du konntest nicht spielen wegen der Verletzung, ne? War das so einer der bittersten Momente in deiner Karriere bisher?
Das war auf jeden Fall ein bitterer Moment. Es war so, dass Enno Maaßen mich damals von Jeddelo nach Rödinghausen geholt hat. Fing alles super an in Rödinghausen. Ich weiß nicht, ob ihr den Verein kennt. Der ist super aufgestellt. Und es hat echt Spaß gemacht dort. Dort habe ich auch Tobi Steffen kennengelernt. Und dann war es halt so, zwei Tage vom Bayern-Spiel habe ich mir einen Innenbandriss zugezogen im Knie. Deswegen musste ich zugucken, war sehr bitter natürlich. Aber das gehört zum Sport dazu. Ne?
Ja. Enrico Maaßen, sagst du gerade, Trainer oder später Bundesliga-Trainer in Augsburg. Ne? Was war er für ein Typ? Welchen Einfluss hatte er auf dich?
Man muss wirklich sagen, dass er taktisch, vor allem defensiv, brutal stark war. Ne? Also ich glaube, in dem Jahr wurden wir auch mit Rödinghausen Zweiter oder Dritter in der starken Regionalliga West. Und das zeigt ja auch schon, was er für Qualitäten hat. Und er weiß genau, was er will. Deswegen ist er jetzt da, wo er ist, genau richtig, denke ich mal.
Bis dann über Lotte wieder bei VfB Oldenburg gewechselt. Wieso gab es eigentlich so viele Vereinswechsel, frage ich mich. Geht's klar, du hast ja wahrscheinlich, wenn du so nah dran bist, auch immer den Wunsch dann gehabt, einen Traum nochmal Profifußball zu spielen. Geht's dann irgendwann darum, einfach immer nur zu spielen?
Es ging bei mir immer darum, einen nächsten Schritt zu machen. So jetzt zum Beispiel, jetzt war ich ein Jahr nach Lotte, war ich in Jeddelo ein Jahr und wollte dann natürlich auch wieder den nächsten Sprung machen. Das habe ich dann mit Rödinghausen geschafft. Dann kommen auch wieder schlechtere Zeiten mit Verletzungen, die ich in Rödinghausen hatte. Dementsprechend habe ich meinen Vertrag dann dort auflösen müssen. So kam das zustande. Es kommt nicht immer alles so wie geplant oder vorgestellt. Und ja, dann habe ich mir aber auch irgendwann gesagt, mit dem Wechsel nach Oldenburg möchte ich auch eine längere Zeit mal beim Verein bleiben. Dann war ich auch drei Jahre in Oldenburg. Und jetzt bin ich auch schon mittlerweile im zweiten Jahr in Emden. Und ja, bin froh, hier zu sein.
Ja, ich glaube, die sind auch ganz froh. Mittlerweile auch Vizekapitän seit dieser Saison. Ist was Besonderes?
Ja, ist immer was Besonderes, die Binde zu tragen. Auf jeden Fall immer ein schönes Gefühl.
Genau, Oldenburg endete ja ein bisschen unerfreulich, ne? Januar 2023, wolltest nach einer Verletzung in der Wintervorbereitung wieder angreifen, hast dann trainiert und dann wurde dir gesagt, dass du nicht mehr benötigt wirst. Wie erinnerst du dich an damals? Ist das was du nie vergessen wirst? Weil das so einschneiden war? Und
ja, komplett vergessen wird man das natürlich nicht. Vielmehr ärgere ich mich aber natürlich auch, dass ich diese Probleme hatte damals mit dem Bauchmuskel. Ich habe damals, nach dem Aufstieg hatten wir, glaube ich, 7-8 Tage Zeit zur nächsten Saison, zur Vorbereitung. Und irgendwann macht der Körper auch mal zu. Das ist halt mal so. Und dann habe ich am zweiten Trainingstag gemerkt, dass da was zwickt im Bauch. Und das hielt sich dann einfach sehr, sehr lange. Und wie es dann so ist, kommen viele neue Spieler zum neuen Jahr zum Verein. Und man ist dann irgendwann nicht mehr so wichtig für die Mannschaft, weil man raus ist. Und dann wieder reinzukommen in die Mannschaft, wo ganz, ganz viele neue Spieler sind, auch mit sehr guter Qualität, ist dann schwer gewesen. Und dann hat sich der Verein dafür entschieden, mich freizustellen. War natürlich nicht einfach, aber es geht ja weiter, ne?
Ja, klar. Aber das ist so die Härte des Profigeschäfts, die man ja voll abkriegt, weil du warst ja eigentlich einer von den Aufstiegshelden, so, ne?
Ja. ja, daran merkt man einfach, das Geschäft kenne ich jetzt mittlerweile auch, dass es einfach sehr schnelllebig ist, dass man jeden Spieler eigentlich irgendwie ersetzen kann. Und deswegen muss man immer zu schätzen wissen, was man hat, auch ich jetzt an Emden, dass ich hier immer spiele, dass man gesund ist, dass man Spaß am Fußball hat. Und das ist immer ganz wichtig, finde ich.
Mhm. Da sind Spiele gegen Ulm ja dann noch mehr was Besonderes. Die Rivalität kennst du ja, wir kennst du ja auch von der anderen Seite sogar, ne?
Ja, gegen Emden habe ich mit Oldenburg nicht gespielt.
Hast du nicht, stimmt. Die waren aber
nur im Testspiel, glaube ich.
Ja, aber jetzt hast du ja mitgekriegt.
Ja, also ich liebe Derbys, wenn da ein bisschen Hass im Spiel ist. Das ist genau mein Spiel.
Ja.
Deswegen finde ich das Derby gegen Oldenburg auch ein bisschen cooler als gegen Meppen, muss ich sagen, weil da einfach mehr Feindschaft drin ist, obwohl das gegen Meppen natürlich auch seinen Charme hat. Aber gegen Oldenburg natürlich immer ganz besonders.
Genau, du sagst gerade seit 2 Jahren, Sommer 23 zu Kickers mit Fabi Herbst zusammen, glaube ich, gekommen. Ne? Den kennst du aus Oldenburg.
Den kenne ich ganz gut, ja.
Bevor wir dann noch weitersprechen über ihn, erzählt der uns mal ein bisschen über dich. Da hören wir jetzt mal rein.
Ja, moin in die Runde. Moin Dennis, schön, dass es dich heute auch mal erwischt hat. Große Ehre, dass ich über dich berichten darf. Das freut mich sehr. Zu Dennis kann ich eigentlich nur sagen, dass er ein sehr, sehr, sehr ehrgeiziger Rechtsverteidiger ist, der immer 100% gibt. Ich bin froh, dass er oft neben mir ist und auch mal die ein oder andere Ansage drückt. Er versucht immer, glaube ich, das Beste aus allen rauszuholen und ist dabei sehr emotional, was unserer Mannschaft, glaube ich, ganz gut tut. Dennis beschreibt am besten, glaube ich, die Statistik nach 5 Spieltagen, dass er da schon 4 gelbe Karten hatte. Wir machen uns in der Kabine mal ein bisschen drüber lustig, aber das gehört einfach dazu in so einer Mannschaft. Ich glaube, das zeigt auch seinen Ehrgeiz. Ansonsten ist, glaube ich, Dennis einer, der die besten Flanken in der Regionalliga Nord spielen kann. Zum Glück kann ich da ab und zu auch mal von profitieren, das freut mich natürlich. Was kann man noch zu Dennis sagen? Ich weiß, dass Dennis ein sehr, sehr familiärer Mensch ist. Ich verstehe mich auch privat sehr gut mit ihm. Das freut mich, war auf seiner Hochzeit. Ich kenne seine Frau und sein Kind. Da weiß Engel auf jeden Fall, ja, was er an der Familie hat und weiß das sehr zu schätzen. Da kann man sich nochmal was von abgucken. Ich glaube, das betrifft Dennis schon oder das beschreibt Dennis schon mal ganz gut.
Ja, Fabi Herbst. Schöne Worte, ne? Was ist er für ein Typ? Wie wichtig ist er? Er ist schon super Abwehrspieler in der Liga, so, ne?
Ja, erstmal vielen Dank, Fabi, für die Worte. Mittlerweile ist Fabi ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden, sehr vertraut auf und neben dem Platz. Aber auch gerade die Arbeit auf dem Platz, da verstehen wir uns blind, muss ich wirklich sagen. Ich weiß genau, wie er denkt und er weiß, wie ich denke. Deswegen passt das ganz gut auf den Platz und das kann ich dazu sagen.
Mhm. Lars, Stärke von Kickers, die Viererabwehrkette. Engel, Herbst, Dietrich, Enjai oder Podolski, kann man das sagen?
Ja, das würde ich unterschreiben. Das ist schon eine sehr solide Truppe da hinten, ne?
Davor noch die beiden, die alles wegfegen, Siederkiewicz und Kaisers. Das ist das schon unbequem zu spielen, ne, für den Gegner, glaube ich.
Ja, doch, das kannst du so sagen, ja.
Mhm. Frage hat er auch noch an dich. Also ich habe ihn darum gebeten, gibt es irgendwas, was du Dennis schon immer mal fragen wolltest? Und dann kann man ja mal einen Podcast wählen.
Da bin ich mal gespannt.
Dafür.
Ja, schön, dass ich jetzt noch mal eine Frage an dich stellen darf, Dennis. Ich glaube, du weißt schon, was ich fragen möchte. Wir spielen jetzt seit 4 Jahren zusammen und bis auf ein Tor in einem Testspiel, wo du angeschossen wurdest von dem Torhüter, hast du noch kein Pflichtspieltor gemacht, seitdem wir zusammen spielen. Ich erinnere mich nur an ein tolles Tor in der 3. Liga bei Lotte, wo du danach sehr provokant und aufmüpfig gejubelt hast. Deswegen ist meine Frage, Dennis, wann möchtest du denn mal dein erstes Tor für Kickers Emden oder im Allgemeinen, seitdem wir zusammenspielen, schießen?
Er kann es gerne direkt antworten.
Ja, da muss ich ein bisschen korrigieren. Ich habe, glaube ich, im Pokalspiel gegen Oldenburg einen Elfmeter getroffen. Ich denke mal, das war auch ein Tor. Nee, aber im Spiel heraus, erhoffe ich mir natürlich auch, dass ich mal treffe. Kriegen wir hin.
Ja, guck, da wird er beruhigt sein. Was macht die, du hast ja jetzt, wir haben es gehört, ein paar Mannschaften schon durch, was macht diese Kickers-Mannschaft so besonders? Man hört immer Ehrgeiz, Kompaktheit, dass ihr euch gut versteht. Ist es das vor allem?
Ja, ich glaube, die Mannschaft wurde überragend zusammengestellt. Es ist eine gute Mischung aus Erfahrung, aus jungen Spielern. Wir wissen alle, dass wir hart arbeiten können und wollen. Wenn man jetzt beschreibt, mal Siederkiewicz und Kaisers, die da auf 6 ackern oder Stör, wer da auch spielt, Und auch die Abwehr, wir sind grundsolide, glaube ich. Wir spielen einen guten Stiefel und arbeiten gegen den Ball auch hart. Das fängt vorne an bei Schiller, bei Tito. Deswegen ist es auch gegen uns, glaube ich, extrem schwer, Spiele zu gewinnen. Das ist einfach so. Und das beschreibt uns, glaube ich, ganz gut.
Es gibt ja Trainer und Spieler von anderen Vereinen, das habe ich jetzt schon im Podcast oder Interviews, so auch zum Beispiel vom Meppen letztens nochmal gehört, die sagen so, dass ihr eklig zu spielen seid, dass ihr es mit einfachen Mitteln gut macht, dass sie sich erst drauf einstellen müssen. Was sagst du dazu? Das ist ja, die beschränken sich halt auf diese Sachen so, ne, dass ihr kompakt seid und eklig. Ist das erstmal auch ein Kompliment für euch? Und ist es dir dann zu wenig in der Betrachtung?
Ich glaube, die Gegner wissen schon, dass wir auch individuell sehr viel Qualität haben. Gerade wenn wir jetzt mal vorne gucken, wer da bei uns rumläuft. Auch die Bank sehr, sehr stark, die bei uns, wenn die reinkommen, machen die immer eine super Leistung, muss man wirklich sagen. Mich stört das eigentlich nicht, wenn jetzt jemand sagt, die beschränken uns auf lange Bälle. Am Ende zählt der Erfolg. Aktuell sind wir auf Platz 3 als Aufsteiger, das spricht für uns. Obwohl wir, glaube ich, auch schon viele Punkte liegen lassen haben. Deswegen, also ich will erfolgreich sein, die Mannschaft will erfolgreich sein, das Trainerteam auch, und darum geht's. Und dann können die anderen auch so viel reden, wie sie wollen.
Das sind ja vielleicht auch ein bisschen die Geister, die man rief, ne? Wenn man so durch die Oberliga fegt dann erst und auch in der Regionalliga so einen super Start hinlegt, dann weckt man eine gewisse Erwartungshaltung. Das hast du inzwischen jetzt ja auch auf der Tribüne, da wird ja inzwischen auch schon mal gesagt, so schon wieder ein langer Ball, können Sie das nicht mal ausspielen und da kombinieren lieber ein bisschen. Also die Erwartungshaltung ist geweckt, sind so ein bisschen die Geister, die man rief, aber ist ja eigentlich auch was Positives, ne? Also man traut Kickers eigentlich schon als Aufsteiger in der Regionalliga zu, auch Havelse zu schlagen.
Ja, ich denke, man macht als Aufsteiger ja das, was man tun muss, man sammelt Punkte. Und das so, vielleicht magst du das mal erklären. Lange Bälle, klar, das ist ja schon eine auffällige Sache. Ist das so ein Sicherheitsgedanke? Und um das Spiel in die andere Hälfte zu verschieben und dann auch zweite Bälle zu gewinnen oder das Schiller die verlängert, oder was ist so der Plan dahinter?
Ja, ich meine, wenn man die Spiele verfolgt hat in der Oberliga, war es häufig so, dass Schiller die Bälle verlängert hat, und wir ständig gefährlich wurden, ständig Druck erzeugt haben, und das haben wir dieses Jahr auch schon häufig geschafft. Und natürlich geht es auch darum, Fehler zu minimieren, ne? Ich meine, Tore schießt man vorne und nicht hinten. Deswegen soll der Ball auch dahin kommen. Klar ist es nicht immer super sexy, das wissen wir auch. Aber nochmal, also wir wollen Spiele gewinnen, ist auch ganz egal wie. Und wenn man mal guckt, Havelse und Rottersen Assel, die jetzt auch vorne stehen, die spielen auch nicht super sexy Fußball, würde ich behaupten. Aber die sind erfolgreich. Und in diese Spur wollen wir auch wieder reinkommen. Und das werden wir auch schaffen, wenn wir die Ruhe behalten. Und klar, auch was du meintest, Lars, jetzt von außen, was da erzählt wird, es ist auch so, dass natürlich die Leute vieles von uns erwarten, aber ich glaube, es ist auch für uns ein Kompliment. Und ich glaube auch, dass Träumen erlaubt ist. Wir träumen auch alle ein bisschen. Dementsprechend gehen wir weiter unseren Weg.
Ich denke auch, da muss man Kickers und der Mannschaft ein bisschen Zeit geben, jetzt als Aufsteiger sich in dieser Liga zu finden und dann vielleicht die Spielweise in der Rückrunde oder vielleicht auch erst in der nächsten Saison zu modifizieren hier und da. Aber insgesamt funktioniert es ja. Wer, wie gesagt, als Aufsteiger eben jetzt auf dem dritten Tabellenplatz steht, der hat eigentlich viel richtig gemacht.
Bist du von dem Saisonverlauf selber ein bisschen überrascht?
Überrascht überhaupt nicht. Ich glaube, letztes Jahr im Winter haben wir auch schon viele Testspiele gehabt gegen gute Mannschaften und wir haben nie verloren, glaube ich. Von daher wusste ich eigentlich, dass wir auch gut mithalten können. Davon war ich überzeugt, weil ich auch viele Jungs kenne und also aus meiner Mannschaft natürlich. Von daher wusste ich, dass wir auf jeden Fall eine gute Rolle spielen werden. Trotzdem ärgere ich mich so ein bisschen, dass wir nicht noch mehr Punkte haben, ehrlich gesagt.
Ja? Ja, guckt man doch dann immer nochmal, wo man hat was liegen lassen. So, ne?
Ja, ich gucke da gar nicht so viel auf die Tabelle, aber ich gucke mir natürlich die Spiele an. Und wenn ich dann sehe, dass wir zu Hause gegen Kiel verloren haben oder in Phoenix Lübeck nur einen Punkt geholt haben, das tut dann schon weh.
Ja.
Aber trotzdem muss man erstmal so zufrieden sein.
Wir haben es eben schon einmal erwähnt, Vizekapitän bist du geworden und dass das was Besonderes ist. Bist du als Typ oder auch als Mensch jemand, der gerne eine Führungsrolle übernimmt?
Ja, natürlich übernehme ich hier gerne Verantwortung. das ist auch so ein Stück weit meine Aufgabe, die ich von Henning bekommen habe, da als gutes Beispiel voranzugehen, auch bei den jungen Spielern. Und dem versuche ich natürlich gerecht zu werden.
Im Video, das wir aufgenommen haben, hast du eben den Satz, wenn ich nicht Spieler, sondern Fan von Kickers wäre, dann würde ich mir im Fanshop das Trikot dieses Spielers kaufen. Geantwortet mit Tilo Steffens. Warum?
Weil es beeindruckend ist, wie lange er schon für Kickers spielt. Er hat die guten Zeiten mitgenommen, die schlechten Zeiten mitgenommen. Und als Fan will man ja genau das sehen, dass ein Spieler sich für den Verein aufopfert. Und das macht er, glaube ich, überragend. Und dementsprechend würde ich mir das Trikot von ihm holen.
Ja, da wird er sich freuen.
Ich würde natürlich Podolski nehmen.
Warum?
Ja, damit Podolski hinten draufsteht.
Kickers-Trikot mit Podolski.
Kickers-Trikot mit Podolski ist schon kultig.
Da ist er bestimmt noch nie drauf angesprochen.
Nicht von mir.
Worden. Oh, es stimmt. Jetzt haben wir hier eine Zwickmühle.
Oh ja, und
Mist.
Chance verpasst.
Alles gut.
Obwohl ein Engel ist natürlich auch gut hinten drauf. Ne?
Wenn du ein Tor schießt, dann kauf mir Lars eins. Und du signierst das dann.
Ja.
Das hat er dann immer bei der Sendung an hier, dann.
Ja, können wir machen.
Lars, so machen wir es.
Das machen wir, das merke ich mir.
Nebenbei machst du ja auch noch die Inside-Fußball-Camps mit Yannick Konda. Magst du einmal erzählen, was damit auf sich hat?
Genau, das ist eine Fußballschule für Ostfriesland und Umgebung. Ja, das kam zustande durch Gespräche zwischen mir und Henning. Und dann kamen wir relativ spontan auf die Idee, eine Fußballschule zu gründen für die Kids in Ostfriesland. Das haben wir dann auch von heute auf morgen umgesetzt. Ich habe noch Yannick gefragt, ob er dabei ist, weil er auch mit Kindern sehr gut um kann, weil man ihn auch hier in der Region sehr gut kennt. Und ja, dann haben wir angefangen und dann ging es los. Und dann haben wir eben mal so nebenbei 6 Camps gemacht, neben der Vorbereitung im Sommer. Und es war sehr spaßig.
Informieren kann man sich darüber, vor allem über Instagram, ne?
Über Instagram und über unsere Homepage, inside-camps.de.
Mhm. Oder scheint ja Spaß zu machen, wenn man sich die Videos anguckt, ne? Marcel Bergmann war letztens, da habe ich gesehen. David Schiller hat Einwurftraining gemacht, oder?
Oh,
genau.
Die Kinder rannten seinen Einwurf hinterher.
Genau, die Kinder freuen sich natürlich, ab und zu fragen wir die Jungs, ob die Zeit haben. Mhm. Genau, jetzt war auch Schiller da und Bergmann. Von daher, glaube ich, eine coole Sache für die Kids. Da geht es auch ganz, ganz stark oder ganz viel darum, um Spaß zu vermitteln. Diese Leidenschaft, die ich als Kind für Fußball hatte, möchte ich weitergeben an die Kinder. Das macht mir Spaß. Und ich denke mal, das macht den Kindern auch viel Spaß. So wie das Feedback von den Eltern kam, ist das schon eine tolle Sache. Und den Weg werden wir auf jeden Fall weitergehen. Und da werden weitere Camps folgen.
Ja, ist eine tolle Sache. Kommen ja auch, man sieht ja auch viele Kinder im Stadion auch. Sowieso viele Leute aus der ganzen Umgebung, die man ewig nicht mehr gesehen hat. Ja. 3.000 jetzt wieder, obwohl das Wetter nicht so toll war. Gut, das interessiert uns Emler ja nicht so. Wir kennen das ja schon, dass hier regnet. Ne?
Aber jetzt hat sich das neue Dach auf der Stehplatztribüne richtig ausgezahlt.
War ich sehr dankbar für.
Aber zum ersten Mal. War.
Und da muss man eigentlich auch nochmal ein Wort drüber verlieren. Der Platz war für mich der heimliche Star. Weil bei dem Regen vor einem Jahr, das wäre eine Schlacht geworden. Mhm. Aber jetzt, das Ding sah ja super aus, auch nach dem Spiel noch.
Doch, der Platz war wirklich gut. Deswegen können wir da beruhigt drauf spielen und wir sind sehr zufrieden mit dem Platz.
Ja.
Man muss bei so einem Wetter auch nicht mehr gucken, ob überhaupt angepfiffen werden kann. Ne? Ich glaube, das hat auch jemand, Patrick hatte das gepostet, dass Fragen kamen, ob überhaupt gespielt werden kann. Da fühlen sich wahrscheinlich dann noch welche an ältere Zeiten erinnern, wo das dann immer mal wieder auf der Kippe stand hier.
Ja, Bersenbrück dann.
Ja, gut, das ist dann.
Das war schon krass. Ich meine, das hatte auch seinen Charme, aber ja, so schon schöner.
Lieber so. Yannick Konda, sagtest du gerade, den habe ich auch gebeten, mal ein bisschen was über dich zusammenzufassen in der Sprachnachricht, die kommt in diesem Moment reingeflogen und dann spielen wir, ich weiß jetzt nicht, was kommt, wir spielen die direkt ab und hören mal rein.
Moin in die Runde, moin Christian und moin Dennis. Ja, zu Dennis habe ich ja eine sehr, sehr enge Freundschaft. Nicht nur, weil wir uns auf dem Innenplatz super verstehen. Wir haben ja bekanntlicherweise die Endzeit-Fußballschule dieses Jahr gegründet. In der wir von Anfang an schon sehr viel Herzblut, Leidenschaft, Spaß und auch gewisse Werte mit eingebracht haben oder einbringen. Und ja, da ist auch Dennis ein Mensch, der sehr loyal ist, der sehr zielstrebig ist ehrgeizig und auch ein Mensch, der nie ein Blatt vom Mund nimmt. Das zeichnet ihn einfach aus. Ja, ein super Familienvater. Ja, und als Freund kann man sich auch immer auf ihn verlassen. Das ist immer das Wichtigste. Und ja, er verkörpert ja auch einfach dieses Leader-Dasein. Auch deswegen ist er auch unser zweiter Kapitän, weil er die Mannschaft auf seine Art und Weise immer versucht mitzunehmen, tut und pusht, wie es geht, wie er nur kann. Das ist auch schon fast eine Kopie von mir so ein bisschen, weil ich ja auch von außen halt immer die Jungs anfeuere, anpeitsche und auch diese gewisse Emotionalität, brutale Emotionalität, sage ich immer, mitbringe. Da sind wir schon relativ gleich und ähneln uns auch. Und ja, ich bin einfach schon sehr froh, dass ich einen Freund wie Dennis habe und auch so mit ihm privat zusammenarbeite, weil von ihm kann man ja auch sehr viel mitnehmen und auch lernen, das ist auch so. Und ja, Dennis und ich haben ja auch, sind ja auch bei den Auswärtsfahrten immer Zimmernachbarn. Und ja, da kann er mal vielleicht erzählen, was es so mit diesem Polanergarten auf sich hat. Nur mal so nebenbei. Genau, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Viel Spaß bei euch beim Podcast. Und man sieht sich. Bis bald.
Jo, danke, Janik. Ja, Dennis, Polanergarten, Stichwort. Was meint er damit?
Ja, auch da erstmal, Janik, vielen Dank für die schönen Worte. Hast du super erzählt. Polanergarten, das ist entstanden auf Borkum im Sommer 23 im Trainingslager. Da waren wir, ich glaube, sogar zufälligerweise auf dem Zimmer mit Kalli. Und wie es dann so ist beim Kennenlernen, haben wir viel gesprochen, viele Geschichten erzählt. Und dann wurde es immer später. Dann war es irgendwann mal 3-4 Uhr. Und so ist der Begriff Paulaner Garten entstanden, durch die ganzen Geschichten, die wir uns erzählt haben.
Aber guter Typ, Konda, ne? Mag den gerne. Gut für die Mannschaft auch, obwohl er nicht spielt. Aber man hört das immer von den Leuten, ist so, ne?
Ja, deswegen ist er auch bei uns. Er bringt gute Laune rein, er bringt diese Lockerheit rein, die wir brauchen im Team. Ganz, ganz viel Spaß und das wissen wir auch zu schätzen.
Fabi sagte gerade, Familienmensch, du bist Vater geworden, Junge, haben wir vorhin gehört. Wie alt?
3 Jahre alt.
3 Jahre alt. Wie sehr hat dich das verändert?
Ja, brutal verändert. Ich meine, man wächst so ein bisschen in die Aufgabe rein als Vater. Ich bin mit 25 jetzt Vater geworden. War nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, man wächst da rein und versucht, das Beste draus zu machen. Ich gebe da natürlich mein Bestes, um der Familie gerecht zu werden, auch wenn es nicht immer einfach ist mit dem Fußball. Gerade am Wochenende. Aber ja, Familie ist mir schon extrem wichtig. Und ja, man wird so ein Stück weit verletzlich, ne? Weil wenn es dem Kind nicht gut geht aufgrund von Krankheiten oder sonstiges, dann nimmt es einen schon mit. Das hat sich so ein Stück weit verändert.
Hast du davor auch mehr an Fußball gedacht, habe ich mir so gedacht? War das immer viel in deinem Kopf, vor allem nach Niederlagen? Und jetzt ist es so, dass du schneller abschaltest oder schneller verarbeiten musst, auch weil zu Hause jemand ist, der deine Aufmerksamkeit braucht?
Ja, man muss schneller abschalten auf jeden Fall. Am nächsten Morgen, wenn er aufsteht, dann will er einen gut gelaunten Papa haben. Und dementsprechend versuche ich das halt auch umzusetzen, um da ihm nicht die schlechte Laune oder mir anmerken zu lassen, sag ich mal so. Aber klar.
Wenn er dann schläft, dann denkst du dann an die Niederlagen so? Wenn es eine gab.
Ja, wenn es eine gab, dann bin ich trotzdem noch irgendwie ein bisschen sauer, logischerweise. Und am nächsten Tag geht's dann weiter.
Aber das Schöne ist ja, ihm ist ja egal, ob du nun einen Fehler gemacht hast oder verloren hast. Für ihn bist du ja trotzdem der Größte, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, er ist auch öfter mal beim Spiel da und freut sich immer, wenn er dabei ist. Und er spielt auch schon sehr viel Fußball mit sehr viel Leidenschaft, muss man sagen.
Ja.
Auch wenn er erst 3 ist, aber der will ja so sein wie sein Papa.
Ah, sieht man schon. Na,
cool. Ja, das merkt man schon, ja.
Du bist immer ein Familienmensch gewesen. So kommt deine Familie auch zu spielen, guck zu.
Ja, genau. Also ich bin Familienmensch durch und durch. Das habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Mein Papa ist bei jedem Spiel da eigentlich. Und diese Werte möchte ich auch meinen Sohn weitergeben.
Kommen wir wieder zum Sportlichen. Nächstes Spiel am Sonntag in Norderstedt. Die sind 15. in der Tabelle mit 14 Punkten, haben aber gerade, das passt irgendwie zur Liga, 1-0 bei Phoenix Lübeck gewonnen. Ne? Welche Erfahrung hast du mit Norderstedt gemacht? Was erwartest du für ein Spiel?
Boah, ich habe da ehrlich gesagt lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, vor einigen Jahren mal haben wir da mit Oldenburg 1-0 gewonnen. Aber ich erwarte ein schwieriges Spiel. Wie gesagt, die Liga ist sehr ausgeglichen. Die haben jetzt gewonnen und wollen natürlich Punkte nachlegen. Die wollen wir aber natürlich auch logischerweise. Deswegen wird es ein spannendes Spiel, denke ich mal.
Weiter geht es dann am 2.11. zu Hause gegen Teutonia. Und danach steht direkt das Pokalspiel gegen Osnabrück an, am 6.11. Mittwochabend um 19 Uhr. Ihr habt es ja vorhin schon mitbekommen, wir haben so ein kleines Vorab-Video gemacht mit Dennis und da habe ich ihn gefragt, wenn in der kommenden Saison die erste Runde des DFB-Pokals stattfindet, bin ich wo? Und du hast geantwortet, auf dem Platz. Also mit Kickers erste Runde gegen, hast du einen Wunschgegner dann?
Boah, denk
mal ganz weit.
Den habe ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Nee. Aber natürlich haben wir das Ziel, dort zu spielen. Das ist klar, wir sind jetzt im Halbfinale gegen Osnabrück und dann kann man nur ein Ziel haben, das Spiel zu gewinnen, auch wenn es brutal schwer wird.
Ist ein besonderes Spiel, ne? Also einmal Pokal, gut, das Endspiel muss dann ja auch noch, also ist schon super schwer, da überhaupt durchzukommen. Wie stark ist Osnabrück? In der dritten Liga läuft es nicht so gut, die sind Letzte, aber die haben ja eigentlich mehr Potenzial, ne?
Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Ich kenne die Mannschaft jetzt nicht so in- und auswendig, muss ich sagen, aber ich denke mal, die haben sehr starke Qualität. Ich kenne den Sima Kalla, so heißt er, glaube ich, auf Außen, der wird wahrscheinlich mein Gegenspieler werden, worauf ich mich sehr freue, gegen so einen Spieler zu spielen. Und ich glaube, die Fans bei uns sind auch schon sehr, sehr heiß auf das Spiel. Man merkt das auch vor den Spielen. Richten Sie mal schöne Grüße nach Osnabrück raus. Von dem her können wir uns, glaube ich, darauf freuen.
Ja. Tun wir alle, Lars, du auch, ne?
Lila-weiße Grüße gab es auch im Spiel gegen Havel wieder.
Das dürfen wir jetzt nicht sagen, was da wirklich gesungen wurde, sonst muss ich die Sendung, da muss man so einen Haken setzen, bei expliziter Sprache oder so.
Das wollen wir nicht.
Lassen wir jetzt raus. Machst du auch andere Sportarten eigentlich, außer Fußball?
Nee.
Immer nur Fußball?
Fußball, Auslaufen, Fahrradfahren vielleicht mal. genau, das war's dann eigentlich auch.
Ja, reicht ja auch.
Ich denke, ja.
Irgendwann den Wunsch mal mit nochmal dritte Liga zu spielen oder überhaupt Profifußball? Und am liebsten wahrscheinlich mit Kickers dann, ne?
Genau, also ich habe es ja eben mal erwähnt, so träumen ist immer erlaubt, finde ich. Auch ich träume nachts, wenn ich im Bett liege und denke daran, wie geil das wäre, nochmal aufzusteigen mit Kickers. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht die Ambition, nochmal irgendwie groß rumzureisen mit der Familie. Ich möchte schon zu Hause bleiben und deswegen passt es halt mit Kickers auch sehr, sehr gut. Bin sehr zufrieden hier und möchte den Weg weitergehen und wo der enden wird, werden wir alle in den nächsten Jahren sehen.
Auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften. Du bist extra hergekommen aus Oldenburg.
Genau.
Wie gesagt, alles Gute für dich und deine Familie. Wie war es für dich heute? Erste Podcast-Aufnahme überhaupt, ne?
Ja, das war mein erster Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Wieder was Neues gelernt.
Ja, also.
Und alles Gute euch beiden.
Danke dir. Danke, Lars.
Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao.